Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Stell dir mal vor, du sitzt abends richtig gemütlich auf dem Sofa, du hast dein Handy in der Hand und schickst einer guten Freundin einfach eine Nachricht.
Ganz klassische Situation eigentlich.
Genau, so ein ganz normaler Dienstag, absolut nichts Besonderes. Du willst einfach nur ein bisschen Frust ablassen.
Weil der Chef nervt oder so.
Richtig, der Chef nervt, die Kollegen sind total anstrengend, die Arbeitsbelastung ist gerade einfach unerträglich. Du tippst dir also den Ärger von der Seele, drückst auf Senden und legst das Handy weg.
Und man denkt sich dabei absolut nichts.
Gar nichts. Warum auch? Es ist ja ein privater Chat. Ein völlig geschützter Raum zwischen zwei Menschen, die sich vertrauen.
Ein Raum, von dem man ausgeht, dass er auch privat bleibt.
Eben. Aber was passiert, wenn genau diese eine Nachricht, also dieser völlig ungefilterte Moment des Frusts, ein paar Wochen später feinsäuberlich ausgedruckt auf dem Schreibtisch deines Chefs liegt?
Oh, das ist der absolute Albtraum.
Und du noch am selben Tag fristlos entlassen wirst. Bäm, Job weg. Genau so einen brisanten Fall haben wir heute nämlich vor uns liegen.
Eine ziemlich dicke Akte, ja.
Willkommen zur heutigen Kanzleibesprechung hier in den Räumen der Kanzlei Kramarz. Ich bin Lex und ich freue mich extrem, dass du heute quasi als dritter Gast mit uns hier am Konferenztisch sitzt.
Und ich bin Nova. Auch von mir ein herzliches Willkommen an dich. Wir haben uns heute eine Akte auf den Tisch gelegt, die, naja, die wirklich jeden betrifft, der schon einmal einen Messenger-Dienst genutzt hat.
Also uns alle.
Quasi uns alle, genau. Es geht um die rasante und oft ziemlich unberechenbare Verschmelzung von absoluter Privatsphäre und digitaler Beweisverwertung.
Mhm.
Wir betrachten heute nicht nur einen isolierten Streit unter Kollegen, sondern eigentlich ein fundamentales Problem unserer modernen Kommunikation.
Und genau das ist unsere Mission für dieses Meeting. Wir tauchen tief ein in das Aktenzeichen IZR 25625. Das ist ein Fall, der aktuell den Weg zum Bundesgerichtshof gefunden hat und der uns hier in der Kanzlei extrem intensiv beschäftigt.
Ein Fall mit enormer Sprengkraft?
Absolut. Im Kern sprechen wir nämlich über einen simplen, unscheinbaren Weiterleiten-Button auf dem Smartphone.
Ein einziger Klick.
Ein Klick, der plötzlich Existenzen vernichten kann. Lass uns das direkt mal auspacken. Bevor wir uns in juristische Feinheiten und Paragraphen vertiefen, müssen wir uns den Sachverhalt ansehen, der diesen Brand überhaupt erst entfacht hat.
Ja, der Fall liest sich wirklich fast wie das Drehbuch für so ein Kammerspiel, bei dem die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem komplett verschwimmen.
Mhm.
Wir haben zwei Personen, die über lange Zeit richtig gut befreundet waren. Sie tauschen sich in einem privaten Messenger-Chat aus. Völlig vertraulich, wie man das unter Freunden ebenso macht, wenn man abends auf dem Sofa sitzt.
Einfach bisschen quatschen, bisschen lästern.
Genau. Das Hauptthema dieser speziellen Unterhaltung ist die Arztpraxis, in der eine der beiden Parteien, also die spätere Klägerin, fest angestellt ist. Es wird geplaudert, es wird sich beschwert und ja, es wird auch handfest gelästert.
Man lässt da eben die Filter fallen, wenn man glaubt, dass niemand sonst zuhört.
Ja, in der Annahme der absoluten Vertraulichkeit. Doch dann, und das ist der Knackpunkt, kommt es zu einem massiven Zerwürfnis zwischen den beiden.
Oh je.
Die Freundschaft zerbricht komplett und es entstehen tiefe Risse. Die Beklagte, also die ehemalige Freundin, entscheidet sich in dieser emotional aufgeheizten Situation zu einem ziemlich drastischen Schritt.
Was macht sie?
Sie nimmt diesen gesamten, ehemals rein privaten Chatverlauf, also all die Lästereien, all den Frust, und leitet ihn direkt an die Büroleitung genau jener Arztpraxis weiter.
Wow.
Das ist der Moment, in dem aus einer privaten Unterhaltung einfach eine berufliche Katastrophe wird.
Absolut.
Die Konsequenz für die Klägerin war der sofortige Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die fristlose Kündigung.
Krass. Und hier muss ich direkt mal einhaken. Denn ich brauche ein greifbares Bild für diese Situation. Wenn ich mir das betrachte, vergleiche ich diesen digitalen Weiterleiten-Button immer mit einer völlig analogen, fast schon absurden Situation.
Okay, schieß los.
Also, stell dir vor, du hast Besuch. Ihr sitzt im Wohnzimmer bei einem schönen Glas Wein und redet über die Arbeit. Und dein Besuch hat heimlich ein Diktiergerät in der Tasche laufen.
Mhm.
Am nächsten Tag geht diese Person einfach in dein Büro, schließt dieses Diktiergerät an die Lautsprecheranlage an und drückt für alle hörbar auf Play.
Ein furchtbarer Gedanke.
Jeder von uns würde doch sofort aufschreien und sagen, hey, das ist ein unfassbarer illegaler Eingriff. Das darf man auf gar keinen Fall verwenden.
Ja, natürlich.
Aber in der digitalen Welt, wenn es nur um Textnachrichten geht, scheint das irgendwie komplett anders wahrgenommen zu werden. Wie kann denn eine private Lästerei unter Freunden plötzlich als legale Waffe und als verwertbares Beweismittel am Arbeitsplatz enden? Da sträubt sich doch echt mein Gerechtigkeitsempfinden.
Ja, das Gerechtigkeitsempfinden stößt hier leider ziemlich hart an die Realität des deutschen Arbeitsrechts.
Offensichtlich.
Das ist genau die Dimension, die wir in der Kanzlei in solchen Kündigungsfällen regelmäßig prüfen und unseren Mandanten mühsam erklären müssen. Man muss hier strikt differenzieren.
Okay.
Arbeitgeber stehen in dem Moment, in dem ihnen plötzlich so ein brisantes Chatprotokoll auf den Tisch gelegt wird, vor einer extrem komplexen Abwägung.
Mhm. Zwischen was genau?
Auf der einen Seite steht das grundrechtlich geschützte Fernmeldegeheimnis und natürlich das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Private Kommunikation ist ein sehr hohes Gut.
Definitiv.
Auf der anderen Seite hat der Arbeitgeber aber ein handfestes Interesse daran, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Besonders wenn es um das Betriebsklima, um wirklich schwere Beleidigungen oder um gebrochene Loyalitätspflichten geht.
Ja gut, aber wenn ich jetzt amerikanische Anwaltsserien schaue, da gibt es doch immer dieses Konzept der Frucht des vergifteten Baumes.
Ah, die Fruit of the Poisonous Tree.
Genau. Wenn die Polizei eine Wohnung ohne Durchsuchungsbeschluss betritt, darf die gefundene Tatwaffe vor Gericht nicht verwendet werden. Egal wie schuldig der Angeklagte ist. Müsste das im Arbeitsrecht nicht ganz genauso sein?
Man würde es vermuten.
Eben. Der Chat wurde durch einen klaren Vertrauensbruch, also quasi illegal, beschafft. Also darf der Chef ihn nicht für die Kündigung nutzen. Punkt. Oder etwa nicht.
Das ist ein sehr, sehr verbreiteter Irrtum. Dieses amerikanische Prinzip gibt es in dieser absoluten Form im deutschen Zivil- und Arbeitsrecht schlichtweg nicht.
Echt nicht?
Nein. Unsere Gerichte haben eine andere oberste Maxime, nämlich die Wahrheitsfindungspflicht.
Okay, das klingt gewichtig.
Ist es auch. Der Richter in einem Kündigungsschutzprozess sagt sich vereinfacht gesagt, ich sehe, dass dieses Chatprotokoll durch einen moralisch verwerflichen Vertrauensbruch auf dem Schreibtisch des Chefs gelandet ist.
Mhm.
Aber jetzt, wo ich das schwarz auf weiß lese, dass der Arbeitnehmer den Geschäftsführer massiv beleidigt oder sabotiert hat, kann ich nicht einfach die Augen verschließen und so tun, als hätte ich das nie gelesen.
Wow.
Die Rechtsprechung verlangt da eine strenge Einzelfallabwägung. Bei sogenannten schwerwiegenden Pflichtverletzungen kippt dann die Waagschale. Dann wiegt das Interesse des Arbeitgebers, sich von einem untragbaren Mitarbeiter zu trennen, plötzlich schwerer als die Tatsache, dass die Information aus einer eigentlich privaten Quelle stammt.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das bedeutet, das Arbeitsgericht schaut sich an, wie schlimm der Inhalt der Nachricht ist und wenn er schlimm genug ist, wird der miese Verrat der Freundin quasi vom Gericht einfach geschluckt?
Ganz genau.
Okay, dass hier moralisch ein massiver Vertrauensbruch vorliegt, ist ja unbestritten. Die Klägerin hat ihren Job verloren, logischerweise hat sie sich das nicht gefallen lassen und ist vor Gericht gezogen.
Richtig.
Aber, und das ist spannend, sie verklagt jetzt nicht ihren Arbeitgeber auf Wiedereinstellung, sondern sie verklagt ihre ehemalige Freundin auf Schadensersatz.
Sie geht an die Quelle des Übels sozusagen.
Genau.
Sie fordert 7.500 Euro Geldentschädigung und die Feststellung, dass die Freundin für alle weiteren Schäden aufkommen muss. Und da stützt sie sich auf zwei völlig unterschiedliche rechtliche Fundamente.
Ja, sie greift da gewissermaßen mit beiden Händen nach den Werkzeugen, die unser Rechtssystem so bietet.
Was sind das für Werkzeuge?
Die erste Säule ist das allgemeine Zivilrecht, konkret der Paragraf 823 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, also das BGB, in Verbindung mit der Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
Mhm, logisch.
Die zweite Säule, auf die sie sich stützt, ist deutlich moderner. Das ist Artikel 82 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung.
Oh, die berüchtigte DSGVO?
Exakt. Beide Ansätze zielen darauf ab, die ehemalige Freundin für den Verrat finanziell bluten zu lassen. Und in der ersten Instanz vor dem Landgericht Frankfurt am Main hat diese Strategie ja auch wunderbar funktioniert. Das Gericht hat der Klägerin Recht gegeben und sinngemäß gesagt, ja, ein solcher Verrat greift massiv in die Rechte ein. Hier fließen die 7.500 Euro.
Ein klassischer Etappensieg.
Aber dann, und das ist echt heftig, geht die ehemalige Freundin in Berufung. Und das Oberlandesgericht, also das OLD, hebt dieses Urteil komplett auf.
Komplett!
Die Klage wird abgewiesen. Die Frau, die ihren Job durch einen Verrat verloren hat, steht plötzlich wieder mit absolut leeren Händen da. Wenn ich das lese, muss ich wirklich intervenieren. Wie kann denn eine gezielte Existenzvernichtung vor einem zweitinstanzlichen Gericht einfach so verpuffen?
Um diese Entscheidung nachzuvollziehen, müssen wir uns die dogmatische Schärfe betrachten, mit der das OLG an diesen Fall herangegangen ist. Das ist nicht ganz unkompliziert.
Okay, nimm uns mit.
Das Gericht hat die beiden Säulen, also das Zivilrecht und das Datenschutzrecht, völlig isoliert voneinander seziert. Lass uns zuerst auf das gute alte BBB schauen.
Gerne.
Selbst wenn man den Datenschutz ausklammert, bleibt ja die massive Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Jemand hat intime Gedanken an den Arbeitgeber verraten. Das OLG hat auch gar nicht bestritten, dass hier eine Verletzung vorliegt.
Immerhin.
Aber für eine Geldentschädigung, also quasi ein Schmerzensgeld im deutschen Recht, reicht eben nicht jede Kränkung. Die Verletzung muss schwerwiegend sein.
Okay.
Und hier kommt ein ganz entscheidendes juristisches Detail ins Spiel. Die Klägerin hatte nämlich im Vorfeld, direkt nach dem Verrat, bereits eine sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärung gegen ihre ehemalige Freundin erwirkt.
Moment, da muss ich dich mal kurz stoppen.
Ja?
Sie hat also ein Papier unterschreiben lassen, auf dem grob gesagt steht, ich werde deine Nachrichten nie wieder an den Chef weiterleiten. Und wenn doch, zahle ich eine riesige Vertragsstrafe.
Genau, das ist eine Unterlassungserklärung.
Das ist ja schön und gut. Aber hallo, sie hat doch ihren Job bereits verloren. Wie zahlt ihr dieses Blatt Papier jetzt die Miete? Warum wischt das Gericht den Schadensersatz mit dem Argument vom Tisch, sie habe ja schon diese Unterlassungserklärung?
Weil das deutsche Schadensersatzrecht im Bereich des Persönlichkeitsrechts fundamental anders funktioniert, als man es vielleicht intuitiv erwarten würde.
Inwiefern?
Es geht hierbei nicht vorrangig um die Bestrafung des Täters für vergangenes Unrecht. Es geht um Genugtuung und vor allem um Prävention, also die Verhinderung zukünftiger Schäden.
Ach so.
Das OLG argumentiert folgendermaßen. Durch die Unterlassungserklärung ist die Wiederholungsgefahr gebannt. Der rechtliche Frieden für die Zukunft ist vertraglich gesichert.
Okay, sie muss keine Angst mehr haben, dass weitere Chats geleakt werden.
Richtig. Und das Gericht betrachtet die Situation und sagt sich, da die Gefahr für die Zukunft neutralisiert ist, erreicht der verbliebene Schmerz über den einmaligen Verrat in der Vergangenheit nicht mehr die Schwelle einer schwerwiegenden Verletzung.
Krass.
Und ohne schwerwiegende Verletzung gibt es zwingend keinen finanziellen Ausgleich in Form von Schmerzensgeld.
Also sagt das Gericht quasi, der Drops ist gelutscht, die Zukunft ist sicher, für die Vergangenheit gibt es kein Geld. Das ist wirklich eine harte Pille.
Juristisch sauber, aber emotional schwer zu verdauen.
Definitiv. Aber gut, wenn das BGB so mechanisch funktioniert, dann bleibt ja noch das große, scharfe Schwert des modernen Rechts, die DSGV.
Ah, das DSGVO-Argument.
Ja, die Datenschutzgrundverordnung verzeiht doch eigentlich nichts. Wenn ein Unternehmen auch nur eine E-Mail-Adresse falsch verarbeitet, hagelt es Bußgelder. Und hier nimmt eine Privatperson sensible Daten und leitet sie gezielt weiter. Warum greift das OLG denn hier nicht durch?
Hier beruft sich das OLG auf eine ganz bestimmte Ausnahme, die tief im System der DSGVO verankert ist. Die sogenannte Haushaltsausnahme.
Haushaltsausnahme.
Ja. Wir finden sie in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C der Verordnung. Diese Norm besagt, dass die extrem strengen Regeln der DSGVO überhaupt nicht anwendbar sind, wenn Daten durch natürliche Personen zur Ausübung, und jetzt kommt das, Zitat, ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten verarbeitet werden.
Was heißt das in der Praxis?
Naja, der europäische Gesetzgeber wollte mit dieser Ausnahme ein ganz praktisches Problem lösen. Stell dir einfach Oma Erna vor.
Okay, Oma Erna.
Genau. Oma Erna macht auf einer Familienfeier Fotos von ihren Enkeln und schickt diese dann in eine familiäre WhatsApp-Gruppe. Wenn die DSGVO hier voll greifen würde, müsste Oma Erna vorher Einwilligungsformulare verteilen und ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen.
Das wäre natürlich völlig absurd.
Eben, das Gesetz war nie dafür gedacht, den Kaffeeklatsch unter Freunden, familiäre Streitereien oder private Fotoalben zu regulieren.
Also die Intention des Gesetzgebers verstehe ich da völlig. Niemand will Oma Erna mit Datenschutzfolgenabschätzungen quälen.
Genau.
Aber das ist doch genau der springende Punkt. Lass uns das mal einem Stresstest unterziehen. Das Motiv in unserem Fall war ja eben nicht das harmlose Teilen von Urlaubsbildern in der Familie.
Wohl kaum.
Das erklärte Motiv der ehemaligen Freundin war die bewusste Schädigung der beruflichen Existenz. Sie wollte, dass die Frau feuert wird. Wie kann man da bitte noch von einer persönlichen oder familiären Tätigkeit sprechen?
Das ist die große Frage.
Das ist für mich ein eklatantes Datenschutzparadoxon. Stell dir vor, ich benutze ein Küchenmesser, um mir abends ein Brot zu schneiden. dann ist es ein Haushaltsgegenstand, völlig harmlos.
Mhm.
Wenn ich dasselbe Küchenmesser aber nehme, um auf die Straße zu gehen und meinem Nachbarn die Autoreifen aufzustechen, dann ist das ja keine Haushaltsführung mehr, dann ist es eine Waffe.
Ein sehr treffendes Bild.
Wieso erkennt das OLG diesen Unterschied bei digitalen Daten nicht?
Deine Analogie mit dem Küchenmesser trifft den Kern des juristischen Streits eigentlich perfekt. Das OLG Frankfurt hat sich bei der Bewertung exakt auf diese formale Ebene zurückgezogen, die du gerade kritisierst.
Also sie schauen nur auf die Form.
Genau. Das Gericht sagt, wir schauen uns nicht an, warum jemand das Messer benutzt. Wir schauen uns nur an, wie die Bewegung aussah.
Das gibt's ja nicht.
Die Richter argumentieren, dass das Motiv, sei es auch so noch so niederträchtig und böswillig, nichts an der äußeren, objektiven Form der Datenverarbeitung ändert.
Und die Form war hier privat?
Ja. Die Weiterleitung des Chats fand punktuell statt. Von einer Privatperson an eine einzelne, spezifische dritte Instanz, nämlich die Büroleitung. Es gab keine Veröffentlichung im Internet, keine Ausstrahlung an eine unbestimmte Vielzahl von Personen auf Social Media.
Also kein öffentlicher Pranger.
Richtig. Und aus Sicht des OLD verlässt eine Nachricht den geschützten Hafen der Haushaltsausnahme erst dann, wenn sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Ah, wenn ich die Argumentation des OLG mal konsequent zu Ende denke, klafft in unserem Rechtssystem im digitalen Zeitalter doch eine massive Lücke.
Das kann man so sehen.
Das Gesetz sagt mir quasi, solange ich jemanden gezielt im Hintergrund demontiere, solange ich seine privatesten, schwärzesten Gedanken an den genau einen Menschen schicke, der ihm am meisten schaden kann, also seinem Chef, seinem Ehepartner oder Geschäftspartner, bin ich durch die Haushaltsausnahme vor der DSGVO geschützt.
Formell betrachtet, ja.
Weil ich es ja nicht auf Facebook gepostet habe, sondern nur an diese eine existenzbedrohende Stelle geschickt habe. Das kann doch unmöglich im Sinne des Erfinders dieser Verordnung gewesen sein.
Viele Rechtsexperten und Datenschützer teilen genau diese Sorge mit dir. Die strenge, rein formale Auslegung des URG führt in der Praxis dazu, dass die sonst so mächtige DSGVO in Momenten, in denen digitale Kommunikation zur gezielten Sabotage umfunktioniert wird, einfach stumpf bleibt.
Das ist echt bedenklich.
Man ist dann gezwungen, sich allein auf das Zivilrecht zu stützen. Und das stößt, wie wir ja gerade am Beispiel der Unterlassungserklärung gesehen haben, durch eigene dogmatische Hürden ebenfalls sehr schnell an seine Grenzen.
Weil die das Motiv auch ignorieren.
Genau. Das OLG weigert sich strikt, das Motiv einer Handlung zur Grundlage der rechtlichen Einordnung zu machen. Eine Nachricht ist für das Gericht schlicht ein Datenpaket. Wo es herkommt und wer es empfängt, definiert den rechtlichen Rahmen. Nicht die böse Absicht des Absenders.
Wahnsinn. Wenn wir dieses gigantische Schlupfloch jetzt so stehen lassen, bricht doch eigentlich das ganze System der digitalen Vertraulichkeit zusammen. Wer fängt das denn jetzt wieder ein?
Glücklicherweise bleibt das Urteil des OLG Frankfurt nicht das letzte Wort.
Zum Glück.
Weil diese enge Auslegung derart massive Auswirkungen auf unsere gesamte digitale Kommunikationskultur hat, geht der Fall nun in die höchste deutsche Instanz.
Das BGH.
Genau. Am 30. Juli 2026 wird sich der Bundesgerichtshof, genauer gesagt der erste Zivilsenat, genau diese Akte vornehmen und in diesem wegweisenden Verfahren entscheiden.
Und die Anspannung in den Kanzleien und in der ganzen juristischen Fachwelt ist da echt spürbar hoch. Die Kernfrage, die dem BGH jetzt zur Klärung vorliegt, ist ja exakt der Konflikt zwischen Form und Motiv, den wir hier am Tisch gerade so intensiv debattiert haben.
Exakt.
Wird der erste Zivilsenat der engen formalen Auslegung des OLG folgen und bestätigen, dass die Haushaltsausnahme bei privaten Chats einfach immer greift, egal wie zerstörerisch das Motiv der Weiterleitung ist?
Das ist die eine Möglichkeit.
Oder wird der BGH eine, wie nennt er das, teleologische Reduktion vornehmen?
Richtig, teleologische Reduktion.
Das heißt, wird er den Sinn und Zweck des Gesetzes in den Vordergrund stellen und entscheiden, dass ein klares Vernichtungsmotiv und eine gezielte berufliche Schädigungsabsicht den Rahmen des Persönlichen zwingend überschreitet?
Genau das ist die Hoffnung vieler Datenschützer. Wenn der BGH Letzteres entscheidet, würde das die Tür für die DSGVO weit aufstoßen und solche Verratsaktionen extrem riskant und richtig teuer machen.
Da stellt sich natürlich die brennende Frage, was bedeutet diese Hängepartie jetzt im Klartext für dich, der du uns gerade zuhörst?
Eine sehr wichtige Frage.
Bis dieses Urteil am 30. Juli fällt, gilt eigentlich eine ganz einfache Regel, die wir hier als Kanzleiratschlag ausgeben müssen. Höchste digitale Vorsicht.
Absolut.
Die digitale Illusion von Intimität ist brandgefährlich. Wir sitzen auf dem Sofa, fühlen uns sicher und tippen Dinge in unser Handy, die wir am Stammtisch in einer lauten Kneipe vielleicht echt nur flüstern würden.
Weil man denkt, der Chat ist wie ein geschlossener Raum.
Genau. Aber wir vergessen dabei eine Grundregel der Technik: digitale Tinte trocknet nie. Privat bleibt nicht immer privat, selbst wenn es das Gesetz eigentlich so vorsieht. Ein Chatraum ist zwar kein rechtsfreier Raum, aber paradoxerweise auch kein absolut geschützter Tresor.
Ganz im Gegenteil.
Vertrauliche Informationen, Lästereien über den Job, Geheimnisse. All das muss mit extremem Bedacht geteilt werden. Jeder Klick auf Senden ist potenziell eine Kopie, die du einfach nicht mehr kontrollieren kannst.
Dem ist in der Praxis echt wenig hinzuzufügen. Wenn der Fall am BGH verhandelt wird, wird es im Hintergrund auch um eine viel größere philosophische Frage gehen.
Welche meinst du?
Die Frage, ob wir ein völlig neues Verständnis von Öffentlichkeit und Privatsphäre im digitalen Raum brauchen.
Oh, das ist tiefgründig.
Ja, denn wenn eine Information gezielt aus einem privaten Chat extrahiert und wie ein Skalpell in einen beruflichen Kontext eingeführt wird, um Schaden anzurichten, ist sie dann wirklich noch Teil der privaten Haushaltsführung, nur weil nicht tausende Follower zuschauen? Die Grenzen verschwimmen da zusehends.
Absolut. Lass uns die Erkenntnisse unseres heutigen Meetings vielleicht nochmal kurz zusammenbinden. Wir haben gesehen, ein unüberlegter oder eben sehr wohlkalkulierter Klick auf Weiterleiten kann dich deinen Job kosten.
Leider ja.
Das Arbeitsrecht lässt solche Beweise oft zu, wenn die Wahrheit schwerer wiegt als der Vertrauensbruch. Und das aktuelle Rechtssystem schwankt noch ziemlich bedenklich, wie es diese digitale Waffe zivilrechtlich einhegen soll.
Genau das ist das Dilemma.
Das OLG Frankfurt hat eine harte formale Linie gezogen. Privat bleibt privat im Sinne der DSGVO, auch wenn das Motiv böse ist. Und beim Schmerzensgeld nach dem BGB heilt ein Blatt Papier mit einem Versprechen für die Zukunft den Schmerz der Vergangenheit. Jetzt liegt der Ball beim Bundesgerichtshof, um dieses Datenschutzparadoxon aufzulösen.
Gut zusammengefasst. Und bevor wir diese Akte für heute schließen und vom Konferenztisch aufstehen, möchte ich dir noch einen kleinen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, über den es sich nachzudenken lohnt, wenn du das nächste Mal eine brisante Nachricht empfängst.
Ich bin gespannt.
Wenn der Bundesgerichtshof im Sommer die strenge Linie des Oberlandesgerichts tatsächlich bestätigt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Weiterleiten-Button in unseren Messengern zu einem juristisch nahezu ungefährlichen Werkzeug für digitale Sabotage unter ehemaligen Freunden wird.
Mhm.
Völlig unbehelligt von der starken Hand der DSGVO. Das zwingt uns doch als Gesellschaft zu der Frage, müssen unsere Gesetze künftig vielleicht aufhören, den privaten Ursprungsort einer Nachricht zu betrachten und stattdessen anfangen, die Größe ihres Einschlagskraters zu messen?
Der Einschlagskrater einer Nachricht, das ist wirklich ein krasses Bild zum Schluss. Ein Bild, das die zerstörerische Kraft eines simplen Klicks total greifbar macht.
Finde ich auch.
Darüber werden wir mit Sicherheit noch lange diskutieren müssen. Spätestens, wenn das BGH-Urteil im Juli auf unserem Schreibtisch landet.
Da bin ich mir sicher.
Damit beenden wir die heutige Kanzleibesprechung. Vielen Dank, dass du heute wieder mit uns am Tisch saßt und dich durch diese juristischen Untiefen gearbeitet hast.
Auch von mir ein großes Dankeschön.
Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir die nächste spannende Akte aufschlagen. Bis dahin.
Bis dann.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.